Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Die Performancegruppe Shishi Pop feierte im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Gegründet in den 90er Jahren am Gießener Institut für angewandte Theaterwissenschaften, gehören sie zu den ältesten und erfolgreichsten freien Gruppen im deutschsprachigen Raum. Kennzeichen von Shishi Pop ist die Arbeit im Kollektiv, die Verarbeitung von autobiografischen Themen, außerdem die konsequente Nutzung der Bühne als Ort für kommunikative Experimente, wie bei der jüngsten Produktion Oratorium, das zum diesjährigen Theatertreffen in Berlin eingeladen ist. Und auch ziemlich wichtig, die Mitglieder der Gruppe sind mehrheitlich Frauen. An diesem Sonntag wurde das Performance-Kollektiv Shishi Pop im Rahmen des Berliner Theatertreffens mit dem Theaterpreis Berlin der Stiftung Preußische Seehandlung ausgezeichnet, dafür, dass es Herausragendes für das deutschsprachige Theater geleistet hat, wozu wir gleich kommen. Das Gespräch mit Lisa Lukassen und Johanna Freiburg von Shishi Pop haben wir vorher aufgezeichnet. Auch eine Art Premiere eines Interviews mit zwei Gesprächspartnerinnen in den Kulturfragen. Hallo also erstmal nach Berlin.
Hallo, wir freuen uns, hier zu sein.
Hallo.
Sie haben alles ganz anders gemacht als im etablierten Stadttheater und heimsen seit vielen Jahren dafür hochoffizielle Preise ein. Neben dem Erfolg an sich, für was steht diese Ehrung für Sie?
Vielleicht dafür, dass wir jetzt wirklich im Establishment angekommen sind.
Und allgemein vielleicht, Johanna Freiburg, ist das die Bestätigung der Entwicklung, dass das Kollektiv ja auch seit vielen Jahren sozusagen als befruchtender Motor der Stadttheaterszene zum Beispiel betrachtet wird?
Das habe ich bis jetzt noch nicht so wahrgenommen, dass es als positiv wahrgenommen wird. Innerhalb von Stadttheaterstrukturen sind wir eigentlich immer eher irritierend gewesen und stoßen da oft an Grenzen von den gewohnten Abläufen. Aber es hat sich ein bisschen ein Wandel ergeben in den letzten Jahren. Also jetzt gibt es ja zum Beispiel gerade ein Kollektiv als Leitungsteam von der Documenta oder in Wien wird die eine Museum jetzt von drei Frauen im Kollektiv geleitet. Und da zeichnet sich so ein bisschen Wandel ab und es ist vielleicht auch dann nicht zufällig, dass zu diesem Zeitpunkt der Preis kommt, wo das so ein bisschen mehr auf Akzeptanz stößt, allgemein gesellschaftlich.
Ja, ich habe auch an zum Beispiel Modelle wie dem von Matthias Lilienthal an den Münchner Kammerspielen gedacht, der ja versucht zumindest das eigene Haus diesen Spiel- und Produktionsformen der freien Szene eher ganz zu öffnen. Wie beurteilen Sie solche Experimente an Stadttheatern?
Das ist natürlich ehrenwert, sowas zu versuchen. Aber also wir haben vor mittlerweile 4 Jahren, 2016 war das, nee, vor 3 Jahren, da eine Produktion gemacht und haben festgestellt, da gibt es ganz große Kompatibilitätsprobleme. Also dieser Stadttheaterapparat ist über Jahrhunderte gewachsen und funktioniert wie ein feudal regiertes kleines Dorf. Vieles funktioniert da wirklich sehr, sehr gut. Aber wir arbeiten ganz, ganz anders und das bringt sofort Probleme mit sich, wenn wir da reingehen. Natürlich hat Matthias Lilienthal in Berlin jahrelang freien Gruppen bei der Arbeit zugesehen und weiß, wie die arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie so richtig ernsthaft drüber nachdenkt, die Strukturen in den Münchner Kammerspielen alle über den Haufen zu schmeißen und durch andere Arbeitsstrukturen zu ersetzen.
Vielleicht machen Sie es mal am Beispiel. Was ist so schwer daran, diese beiden Spiel- und Produktionsformen zusammenzubringen?
Also ein wichtiger Unterschied ist, dass wir uns ja freiwillig dafür entschieden haben, miteinander zu arbeiten. Und uns gibt es jetzt seit 25 Jahren und die Arbeitsbeziehung, die wir haben mit vielen unseren Mitarbeitern in anderen Bereichen, also für Bühne oder Kostüm oder Video oder so, die sind auch schon sehr langjährig, also oft über 10 Jahre. Aber das ist eben eine freiwillige Verabredung. Und Stadttheater und auch unter Matthias Lilienthal ist es eben immer noch üblich, dass Schauspieler und Schauspielerinnen zugewiesen werden für Produktionen und keine Mitsprache haben und sagen, das ist ein Regisseur oder eine Regisseurin, die mich interessiert oder ein Thema oder ein Projekt, wo ich gerne dabei wäre. Das ist einfach nicht vorgesehen und wir finden das problematisch.
Und wie war das in Ihren Anfängen, Frau Lukassen? Sie waren ja eine fast reine Frauentruppe, die alles, also Regie, Bühne, Technik, Management selbst machen und ja vermutlich auch erstmal entwickeln musste.
Ja, also wir haben eben nicht nur erfunden, wie unsere Ästhetik oder unsere Themensetzung auf der Bühne ist, sondern auch, wie wir zusammen arbeiten wollen. Das ist natürlich ein ganz langwieriger Prozess, der auch überhaupt alles andere als abgeschlossen ist, sondern unsere Verabredungen müssen immer wieder entweder bestätigt oder umgeworfen und neu gemacht werden.
Und am Ursprung ihrer Theaterarbeit stand als Gründungsfigur eine Künstlerin, nämlich Marina Abramović, habe ich gelesen. Die hat viel von dieser autobiografischen Methode, wie Sie das nennen, auch mitgeprägt.
Ja, also einige heutige Mitglieder von Shishi Pop, zu denen ich auch gehört habe, saßen, ich glaube, 1992 oder 93 im TAT in Frankfurt und haben sich Biography von Marina Abramović angeguckt. Und das war, also das kann man als ein Erweckungserlebnis wirklich beschreiben, weil wir dachten, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Performance-Künstlerin, die wir quasi nur so gerüchteweise und aus schlechten Super-8-Filmen und Fotos kannten, die eben diese knallharten Body-Art-Performances gemacht hat in den 70er Jahren, sich dann in den 90er Jahren hinstellt und dieses Haarcam-Stück Artist Must Be Beautiful zum Beispiel, das sie früher eine Stunde lang gemacht hat und ihre gesamte Frisur und Kopfhaut zerstört hat, dann so 5 Minuten lang auf der Bühne zitiert und man denkt so, Wahnsinn, das ist trotzdem dieselbe Frau. Also dieser Widerspruch hat uns sehr interessiert und auch stark inspiriert, dass man mit dem eigenen Material eben sehr frei umgehen kann.
Dann erzählen Sie vielleicht mal, Frau Freiburg, wie Sie das dann machen, mit dem eigenen autobiografischen Material frei umgehen, sich ein Thema suchen und das ja dann, wenn es wie bei Oratorium ist, sogar noch unter Zuhilfenahme des Publikums gemeinsam umzusetzen.
Na, wir gehen eigentlich immer von uns selbst aus und bieten uns als Beispiel an. Also wir gehen von uns selbst aus, weil wir uns da einfach am besten auskennen. Also wir sind sozusagen die Expertin für bestimmte Themen, die Teil unseres Lebens sind und haben das Gefühl, das ist so ein Mikrokosmos, über den wir in der Lage sind, Aussagen zu machen. Also wir sind nicht selber das Thema, sondern es gibt Themen, die übergeordnet sind.
Aber Sie machen sich zum Subjekt der eigenen Theaterarbeit?
Richtig, genau. Also wir sind ja auch selber auf der Bühne. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung in Regie, Autorschaft und Darstellung, sondern wir stehen selber dann auch dafür auf der Bühne ein.
Vielleicht geben Sie uns mal eins Ihrer autobiografischen Themen.
Also bei Oratorium, was jetzt zum Theatertreffen eingeladen wurde, geht es um das Thema Eigentum. Und die Idee dazu kam deshalb auf, weil wir gemerkt haben, dass in dem Alter, in dem wir jetzt sind, so Ende 40, um die 50, Eigentum immer mehr zu einem Thema wird, was den Freundes- und Bekanntenkreis teilt. Also da gibt es die, die erben oder schon geerbt haben oder auf jeden Fall ein Erbe zu erwarten haben, die auf einmal in einer schönen Eigentumswohnung wohnen. Und es gibt welche, die das nicht tun, vielleicht auch aus dem Osten kommen, wo Erben aus den historischen Gründen gar nicht eine Möglichkeit darstellt für viele. Und die dann auch von Enteignung betroffen sind, nicht Enteignung, von Entmietung betroffen sind. Das ist etwas, was so eine Gemeinschaft auch wie uns sehr herausfordert, wenn man ja eigentlich sich in einer Lebens- oder Arbeitssituation befindet mit denselben Einkommensverhältnissen und prekären Arbeitsleben, wo man dann merkt, okay, da ist Geld auf einmal etwas, was diese Gleichheit komplett herausfordert. Und dann haben wir gedacht, dazu wollen wir gerne eine Arbeit machen. Und so ist Oratorium entstanden.
Sie lassen da ja auch tatsächlich Erben gegen Nichterben antreten. Und natürlich passt, das war für mich faszinierend, das in die aktuelle politische Lage sehr gut, in der wir ja nicht nur über Entmietung, sondern deswegen gerade Ihr freudscher Versprecher, sondern sogar über Enteignung,
ja, genau,
auch sprechen.
Ja, Enteignung ist gerade so präsent in meinem Kopf.
Ja, genau. Und dann haben Sie aber auch noch den guten alten Brecht reingemischt.
Ja, der hilft ja immer.
Also, warum?
Der hilft in diesem Falle formal. Wir haben ja alle Theaterwissenschaft studiert und uns vor ein paar Jahren nochmal gesondert mit der Lehrstücktheorie auseinandergesetzt und da so ein paar wahnsinnig attraktive Ideen gefunden. Denn da beschreibt Brecht ein Theater ohne Publikum, in dem eben alle im Raum involviert sind. Und der hat tatsächlich Text auf Dias für den sogenannten ungelernten Chor, der anderswo das Publikum wäre, einfach an die Rückwand geworfen mit der impliziten Aufforderung, man möge das jetzt laut sagen. Und wir haben festgestellt, das funktioniert heute immer noch. Es ist nicht mehr Dias, sondern andere Technologie, aber wir haben festgestellt, das Publikum ist wirklich relativ leicht dazu aufzufordern, selber zu sprechen. Einen Text, den es vorher nicht gelesen und drüber nachgedacht hat.
Wie wichtig ist denn überhaupt das Sprechen bei Ihnen? Ich habe das Gefühl, dass ganz viel von dem, was wir politisch verhandeln, bei Ihnen einfach über Kommunikation stattfindet. In diesem Fall ja tatsächlich über das Modell, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, dass das Publikum kollektiv oder in Gruppen, die sozusagen textlich auch definiert sind, Texte, die auf die Bühne projiziert werden, mitsprechen.
Genau.
Am Ende ist es aber eine Art von Theater oder auch Aushandlung, könnte man sagen.
Also bei Brecht geht es ja darum, in den Lehrstücken auch durch Anprobieren von Haltung zu kommen. Und das war eben auch Inspiration für Oratorium, wo das chorische Sprechen das formale Mittel ist und der Chor eben so ein Bild ist für eine beispielhafte Gemeinschaft, die eben zum Teil in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen, aber auch immer wieder zerfällt in Untergruppen oder sogar Einzelstimmen. Und das ist dann erlebbar als Zuschauer und Zuschauerin, als Teil dieses Publikums. Also man ordnet sich praktisch spontan zu. Chor der jungen Männer ohne festes Einkommen, bin ich da Teil von, ja oder nein? Mhm. Die Mütter ohne Altersabsicherung, bin ich das oder nicht? Und auf einmal merke ich, okay, gerade habe ich noch mit meiner Nachbarin zusammengesprochen, auf einmal trennt uns jetzt diese Entscheidung, damit zu sprechen oder nicht, unsere Identität. Und da passiert ganz viel sozusagen im Inneren des Einzelnen. Aber Sprechen an und für sich, da haben Sie recht, das ist für uns sehr hoffnungsvoll. Also wir sehen die Bühne eben als Möglichkeit zu einer utopischen Kommunikation, als ein Ort, wo Sprechen möglich ist mit anderen Regeln. Und dafür versuchen wir immer wieder Wege oder Aufbauten zu finden, um da spielerisch etwas auszuprobieren.
Mir fällt dazu ein, dass Oratorium tatsächlich gerade im Moment auch als so eine Art Stück der Stunde betrachtet werden könnte, angesichts einer Spaltung dieser Gesellschaft, die sich sozusagen in Meinungskorridore ja aufteilt, wo wir immer die große Sorge haben müssen, dass die Menschen eben nicht mehr miteinander reden können.
Ja, da liefert Oratorium so eine Art Krücke, weil sie nicht ihren eigenen Text reden müssen, aber auf so eine merkwürdige Art doch miteinander ins Gespräch geraten. Hier hilft die Form wieder. Also wir haben da so einen Behälter uns ausgedacht, in dem eben was möglich ist, was ohne diesen Behälter, also beim Treffen, ich weiß nicht, auf der Straße, im Wohnzimmer, irgendwo, einfach nicht stattfinden würde. Und wir haben festgestellt, dass wir besonders gerne Themen behandeln, die tabu sind, also über die man nicht unbedingt freiwillig spricht, weil man nicht muss und auch dann nicht spricht, wenn es eigentlich gut wäre. Wir haben in den Proben festgestellt, dass viele Leute, die wir gut kennen, mit denen wir das Stück geprobt und entwickelt haben, ihre wiederum Freunde im Unklaren lassen darüber, ob sie die Wohnung, in der sie wohnen oder die sie vermieten, eigentlich besitzen. Wir haben festgestellt, also Immobilieneigentum ist ein totales Tabuthema, weil man sich damit eben auch angreifbar macht. Und diesen Rahmen erfunden zu haben, in dem man darüber sprechen kann und nicht lieber einfach schweigend drüber hinweggeht, glaube ich, war eine gute Idee im Augenblick.
Eigentum, haben wir festgestellt, ist eben sowohl auf der Haben-Seite als auch auf der zu wenig Haben-Seite schambehaftet. Es fällt ganz schwer, darüber offen zu reden.
Schambehaftet ist auch ein gutes Stichwort. 50 Grades of Shame hieß auch ein Stück von Ihnen. Wie wichtig ist denn Scham in Ihrem Selbstverständnis? In den Saarbrücker Vorlesungen zum Theater siedeln Sie sich selbst oder Ihre Gruppe oder Ihre Stücke zwischen heikel, riskant und peinlich an. Was bedeutet es und wie gehen Sie mit Scham um?
Wir interessieren uns sehr für Scham. Das ist ein starkes Gefühl und deswegen ist es super tauglich fürs Theater, weil man muss sich gar nicht auf der Bühne schämen, damit jemand sich im Publikum schämt. Und schambehaft.
Jeder hat es und jeder kennt es.
Genau.
Und jeder versucht es zu vermeiden.
Genau. Und schambehaftete Themen in der Öffentlichkeit zu verhandeln, hat einen ganz großen Reiz für uns.
Es ist so ein bisschen so ein Lackmustest. Wenn wir merken, oh, das ist aber vielleicht auch ein bisschen zu schlimm, dann wissen wir, das ist eine Konzeptidee, die trägt wahrscheinlich, also die uns interessiert.
Also bei 50 Grades of Shame ging es auch um den Frauenkörper.
In 50 Grades of Shame gibt es einerseits einen literarischen Text, den wir schlecht behandeln und ausbeuten, nämlich Frühlingsopfer von Wedekind. Und auf der anderen Seite einen wahnsinnig komplizierten Videoaufbau, in dem man, also wie bei diesem Mix-Max-Buch, das Kinder haben, wo man so den Oberkörper, die Beine oder den Kopf einzeln umblättern kann, wo man Körper neu zusammensetzen kann. Dieser Videotrick gipfelt darin, dass wir ein Wesen aus 8 Personen zusammensetzen, in dem lustigerweise Johanna und ich beide der linke Arm sind. Das ist ein Wesen, das fliegen kann, weil eben das Standbein auf dem Boden bleiben kann, während das Spielbein sich abheben kann. Und wir haben darin einen neuen Umgang mit der Abbildung von Körpern gefunden, der uns wahnsinnig Spaß gemacht hat und der eben auch neue Aussagen treffen konnte, die man einfach so mit Körpern, die man auf die Bühne tut und nicht durch diesen Videoaufbau erst durchschickt, gar nicht erzeugen kann.
Jetzt haben wir über Stücke gesprochen, deren Grundlage Gespräche sind. Wir haben die autobiografischen Lebenslagen erwähnt. Wir haben die Scham erwähnt. Zum 25. Geburtstag, den Sie im vergangenen Jahr im Berliner Hau gefeiert haben, gab es nochmal Testament. Das ist eine Auseinandersetzung mit den eigenen Vätern, die ja auch mitspielen. In einer Szenerie, in der es ums Erben geht, ums Wertschätzen, um Macht, auch um Selbstermächtigung. Ist das ein wichtiger Begriff in Ihrer Theaterarbeit?
Sehr. Also wiederum, Testament ist entstanden in einem Moment, wo die ersten von uns 40 geworden sind und eine von uns zum Beispiel eine Professur übernommen hat von in Rente gehenden alten Professoren. Es war auch der Moment, wo einige unserer Väter, die dann nämlich mitgespielt haben, ihrerseits in Rente gegangen sind. Und wir hatten das Gefühl, wir sind in so einem Moment der Machtübernahme. Also wir fangen jetzt an, die Generation zu sein, die ja im Wesentlichen alles ab jetzt bestimmen wird und eben nicht mehr die Elterngeneration. Insofern wurden wir quasi auch biografisch ermächtigt, aber das muss man ja erstmal füllen. Und dafür haben wir dann wiederum einen kanonischen Text zur Hilfe genommen, in dem eben das auch vorkommt. Der alte König, der abdankt und sein Reich seinen fiesen Töchtern vermacht.
Und gleichzeitig war es natürlich so, dass wir als Frauenkollektiv erstmal nicht so viel Wertschätzung von außen erfahren haben, nicht so viel Respekt und Selbstermächtigung eine sehr notwendige Überlebensstrategie wurde, weil das nicht etwas war, was uns von außen spontan zugesprochen wurde, sondern was wir uns selber nehmen mussten. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir Testament entwickelt haben, waren wir auch nicht wirklich gerade in einer besonders machtvollen Position. Auch wenn sich biografisch das vielleicht so angefühlt hätte, als wenn das dieser Scheitelpunkt ist, wo wir den Thron übernehmen sollten, waren wir da nicht.
Da würde ich gerne noch mal nachfragen, Frau Freiburg, wie schauen Sie denn auf die Bewegung, die seit der MeToo-Debatte ja auch die Theater erfasst hat, inklusive der Selbstverpflichtung von Intendantinnen und Intendanten, Machtmissbrauch an den eigenen Häusern oder wo immer, wie immer er dann aussieht, zu verhindern? Ist das eine Art Entwicklung, die Sie positiv betrachten können, auch aus Ihrer eigenen Geschichte heraus?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja aber auch ein bisschen schockierend, dass das immer noch so viel Praxis ist oder dass es so viel Notwendigkeit gibt, sich dem zu widmen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall positiv, dass jetzt damit begonnen wird, über die Strukturen nachzudenken und auch darüber nachzudenken, wie Schutz oder Kontrolle da innerhalb von solchen Systemen auch denkbar wäre. Bei uns ist ja das kollektive Arbeiten auch, bedeutet ja auch, dass wir immer hinterfragbar sind, also dass wir sind es gewohnt, hinterfragbar zu sein, und das unterscheidet das Kollektiv wahrscheinlich ja auch von hierarchischen Strukturen, in denen es im Allgemeinen tabuisiert ist, und patriarchalen Welten, wo Hinterfragbarkeit überhaupt auch keine Qualität darstellt, die gewertschätzt wird. Mhm. Und ich hoffe, dass sich da auch ein bisschen ein Wandel abzeichnet im Denken.
Heute ist ja das Kollektiv als Schwarmintelligenz sozusagen auch im Werbesprech des Kapitalismus ganz gut angekommen. Aber ich wollte Sie noch fragen, was bedeutet Kollektiv? Was bedeutet kollektive Autorschaft in Ihrer Gruppe, außer dass vielleicht alles immer langwieriger und auch anstrengender ist?
Es bedeutet gleichzeitig aber auch, dass wir nicht gemeinsam daran arbeiten, die grandiose künstlerische Vision eines Genies auf die Bühne zu bringen, sondern dass wir uns vorgenommen haben, ein Polyphon zu sprechen, also dass wir Widersprüche zulassen und begrüßen. Wir freuen uns, wenn wir uneins sind, wenn wir auf eine Frage mehrere Antworten haben. Und eins unserer Motti, die man mal auf einen Ring gravieren sollten, ist, was wir machen, ist eine Frage stellen, die man alleine nicht beantworten kann. Und wir hoffen, dass wir dadurch irgendwie validere Aussagen treffen können als eine Einzelperson über das Leben in dieser komplizierten Welt, für die vielleicht zur Beschreibung eine Vision oder eine Interpretation nicht ausreicht.
In der Performance-Kunst ist ja die Grenze zwischen Alltag und Inszenierung auch schon sehr lange gefallen. Es hat aber noch eine Weile gedauert, bis das auf die Bühne gekommen ist und performt wird. Haben Sie denn mit Ihrer Form, Theater zu machen, auch so was wie einen eigenen ästhetischen Anspruch jenseits der Auflösung dieser Grenze zwischen Theater- und Zuschauerbereich oder zwischen Performerin und dem eigenen Alltag, der eigenen Lebenswirklichkeit, der eigenen Biografie?
Oh, wir haben viele Ansprüche. Also der eine in dieser aufgelösten Situation zwischen Autorin und Regisseurin und Darstellerin ist, dass wir uns selbst haftbar machen, also dass wir Aussagen treffen, für die man uns auch nach der Aufführung verhaften kann. Also man kann uns dann finden und sagen, was hast du denn da geredet? Und dann gilt eben nicht, wieso, das hat jemand anders geschrieben, das hat jemand anders inszeniert, sondern nee, das bin ich und das habe ich in der Öffentlichkeit gesagt. Also das ist der eine Anspruch. Der andere hat viel mit dem räumlichen Arrangement zu tun, dass wir hoffen, da so ein bisschen was Demokratisches aufzumachen, bei dem eben nicht Leute, also jetzt so ganz blöd, hinter die vierte Wand versteckt und ins Dunkel getan werden und man tut so, als wären sie nicht da. Da gibt es natürlich ganz viele Zwischenformen, aber also das Publikum spielt für uns immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die müssen oft was machen und wenn sie nichts machen, dann werden sie zumindest unentwegt angesprochen, weil wir keine Sekunde lang so tun mögen, als wären sie nicht da.
Kann man Ihre Arbeit so zusammenfassen, dass Sie aus dem feministischen 70er-Jahres-Slogan »Das Private ist politisch« eine neue Art von Theater begründet haben?
Also das schreiben wir uns gerne auf die Fahnen. Das ist auf jeden Fall ein Maxim, nach der wir versuchen auch zu leben und zu arbeiten. Bei uns ist es so, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Ästhetik ganz entscheidend beeinflusst oder das ist vielleicht gar nicht unterscheidbar. Also diese Dinge, über die wir auch schon gesprochen haben, das Polyphone, was natürlich in unserer Arbeitsweise auch Alltag ist, dass das auf der Bühne sich wiederfindet oder die Tatsache, dass wir vor allem Frauen sind, also 6 Frauen und ein Mann, dass man das auf der Bühne auch sieht und darauf die Zuschauer und Zuschauerinnen anders gucken, dass wir andere Themen reinbringen, weil wir hauptsächlich Frauen sind. All das ist gar nicht unterscheidbar zwischen Arbeitsmethode und Ästhetik. Und das passt ja auch zu dem, das Private ist politisch.
Und was kommt als nächstes, beziehungsweise was wünschen Sie sich für die Zukunft, Sie beide?
Noch ein paar Jahre weitermachen und dann nicht ganz schlimme Altersarmut leiden.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Frau Freiburg.
Wir wünschen uns natürlich bessere Förderung und der Strukturen innerhalb der freien Szene, wo ja die Arbeitsbedingungen immer noch größtenteils sehr prekär sind. Und wir arbeiten auch daran, uns da besser zu vernetzen und unsere Bekanntheit auch dafür zu nutzen, dass sich da etwas ändert. Und vielleicht wird es dann ja, wenn wir in Rente gehen, soweit sein.
Dann danke ich Ihnen beiden, meinen Gästen Lisa Lukassen und Johanna Freiburg von Shishi Pop. Anlässlich des Berliner Theatertreffens sprachen wir über das Theater im Kollektiv und als Gespräch. Danke für dieses. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Hier geht's weiter mit Kultur heute. Und am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.